Berlinerinnen. Sie prägten die Stadt und schrieben Geschichte. Und sie tun es immer noch. Dieser Podcast vom Galissas Verlag mit Hans-Dieter Schreb und Jens Ochmann berichtet von berühmten und von bemerkenswerten Frauen. Auch von Lebenden. Sie erfahren Wichtiges und Interessantes über die Person, um die es geht, aber auch einiges und Typisches über die Zeit, in der sie wirkte bzw. in der sie wirkt. Jetzt und heute Henriette Lustig. Sie war Mutter Lustig und gilt immer noch als eine, ja, als ein Berliner Original, muss man sagen.
Ja, gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Das ist eine, diese Figuren, Berliner Originale, gehören eigentlich ins 19. Jahrhundert. Der sprichwörtliche Lampenputzer, der Milchwagenkutscher Bimmelbommel, die Wurstmarkse von der Ecke. Das waren also fest umrissene Figuren mit viel Derbheit und viel Mutterwitz und Icke. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen getroffen in dieser Art. Das, irgendwie haben sie sich verflüchtigt, ich weiß nicht wohin.
Sie war ganz sicherlich nicht auf den Mund gefallen und kam auch nicht als Mutter Lustig auf die Welt.
Natürlich kam Mutter Lustig nicht unter diesem Namen zur Welt. Sie hatte sogar ausgesprochen schöne Taufnamen. Marie, Friederike, Adelaide, also schöner konnte man eigentlich nicht heißen, mit ein bisschen französisch angehaucht. Der Nachname Bock war dann ein bisschen sehr in die andere Richtung weisend, aber gut, die Vornamen machten es ja wieder wett und trotzdem wurde sie ihr Leben lang Henriette genannt, nach einer älteren Schwester, die wohl schon gestorben war. Das war ein üblicher Brauch. Genau genommen wurde Henriette Bock am 3. Februar 1808 am Alten Markt 4 in Köpenick bei Berlin geboren. Köpenick war damals eine kleine, selbstständige Stadt, eigentlich schon seit Jahrhunderten Stadt, am Zusammenfluss von Dahme und Spree gelegen, umgeben von sehr viel Wiesen und sehr viel Wäldern. Und dort aufzuwachsen, am Markt, wie gesagt, in einem eigenen Haus, war sicher nicht das Schlechteste, was man als Start haben konnte. Von die Zeit selbst kann man leicht charakterisieren. Sie wurde von Napoleon beherrscht und dominiert. In Preußen gab es den König Friedrich Wilhelm III. Mit seiner bildschönen Königin Luise, die wahre Königin der Berliner Herzen heute noch. Und alles in allem war diese Jahre um 1808, in dem sie da zur Welt kam, sie waren innerlich noch 18. Jahrhundert. Der Umschwung kam, als eben die Dampfmaschinen ihre Bedeutung hatten, als plötzlich die Fabriken völlig ihr Gesicht änderten, die Manufakturen. Also Henriette Lustig war vielleicht 20, als die Welt sich völlig drehte. Und von ihrer Jugend wissen wir eigentlich gar nichts, außer dass sie sicher ganz angenehm war, im Sinne, dass man eben nicht am Hungertuch nagen musste. Und sie selbst hat sehr früh geheiratet, hat sehr früh Kinder bekommen. Aber auch von ihrem Mann weiß man eigentlich nur seinen Vornamen Martin. Sonst, was er getan hat und was er für einen Charakter hatte, ist eigentlich nirgends festgehalten worden, weil sich eben kein Mensch für Leute, die in Köpenick, und Köpenick wurde noch mit C geschrieben, lebten. Das war so außerhalb der Welt. Da lebte man halt und starb und damit war die Geschichte erledigt. Und man hätte sicher nie was von Henriette Lustig und ihrer Familie gehört und von ihren vielen Kindern, wenn sie nicht auf die Idee gekommen wäre, eine eigene Lohnwäscherei aufzumachen.
Köpenick war ja damals, du hattest es gerade schon erwähnt, gar nicht Berlin, sondern ein Vorort von Berlin und wunderschön gelegen. Also die Dahme, die Spree fließen dort zusammen. Es war ja überall grün.
Also was die Schönheit angeht, so ist Köpenick noch heute ein schöner Ort. Also da an der Dahme zu sein und an der Spree zu sein, das ist was. Und wenn man da wohnen darf, hat man es groß losgezogen. Also insofern muss man sagen, waren die Umstände eigentlich ganz angenehm. Der Ort selbst, ja, der lebte vom Fischfang. Es gab auch kleine Textilbetriebe. 1750 rum hatten Hugenotten sich hier angesiedelt, hatten es versucht mit Maulbeerbäumen und Seidenspinnereien, aber das hatte nicht recht funktioniert. Mit einem Wort, es war auf dem Land, es war abgelegen, ländlich-sittlich, wie man heute sagen würde. Und mehr war eigentlich damals nicht zu sagen, wenn nicht eben dieses Wasser, dieses besondere Wasser, dieses weiche Wasser, das Waschen so viel leichter gemacht hätte als anderswo, wo es eben härter ist. Und wenn man nicht diese großen Wiesen gehabt hätte, um dort bleichen zu können. Das gehörte ja wesentlich dazu, das war ja, Waschen war ja sehr viel Handarbeit, sehr viel anstrengende Handarbeit damals noch, im Allgemeinen von den Waschfrauen ausgeführt. Und der Waschtag war also gefürchtet, muss man sagen.
Und Henriette Lustig wollte das ändern und gründete 1835 bereits ihre Wäscherei.
Es macht sich immer gut zu sagen, sie ist die Erfinderin all dieser Lohnwäschereien, die es nachher in Köpenick gab. In Wahrheit wird es wohl schon die eine oder andere kaufmännische Geschichte in dieser Richtung gegeben haben. Also die erste Lohnwäscherei wird es schon gegeben haben. Aber Henriette Lustig war insofern eine Ausnahme, als sie Kundschaft aus Berlin und aus Charlottenburg hatte. Das waren ja auch zwei getrennte Städte. Und man weiß sogar von einem Schlachtermeister Friebe, der den sie jahrelang bedient hatte, da mit frischer Wäsche, dass der nach Charlottenburg umgezogen ist und darauf bestanden hat, dass nur Henriette Lustig eben auch in Zukunft die Wäsche waschen würde. Und sie kam natürlich, und sie hat sie tatsächlich mit Kieben erstmal hingetragen, die frisch gewaschene und frisch gebügelte Fleischschürzen, was der Mann eben noch an Wäsche brauchte. Und die Damen in Charlottenburg sahen, wie blitzblank diese Kittel waren und wollten auch sowas haben. Es sprach sich also sehr schnell rum, dass man bei Frau Lustig die Wäsche sehr schnell, sehr sauber gewaschen bekam. Anfangs hatte sie einen Hundewagen, mit dem sie das hin und her transportierte, die schmutzige Wäsche und die sauber wieder hin. Dann kam ein Pferdewagen dazu und der war schon sehr professionell ausgestattet. Also diese Frau Lustig, so wie sie auch immer im Charakter war, rechnen konnte sie, das kann man sagen. Und sie hatte also, es gibt da ein gutes Beispiel, da hatte sie dieses Haus von ihren Eltern gekauft am Markt und hat es nachher an den Schwiegersohn weiterverkauft. Und der Gewinn war also wirklich beträchtlich, um es so zu sagen. Und dabei hatte Henriette Lustig nie eine Schulbildung gehabt. Irgendjemand hat behauptet, der Großvater hätte ihr Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Also vom Lesen und Schreiben kann man eigentlich nicht annehmen. Die wenigen Schriftstücke, die es gibt, hatte sie alle mit drei Kreuzen unterzeichnet, die amtlichen Dokumente. Und das hätte sie nicht gemacht, wenn sie wenigstens lustig hätte schreiben können. Insofern kann man sagen, dass sie in die Zeit passt. Viele Leute konnten nicht lesen und nicht schreiben und kamen gut damit zurecht. Das ist ja erst heute ein furchtbares Problem, wo jede Gebrauchsanweisung in mehreren Sprachen kommt und genau studiert werden muss. Also diese Henriette Lustig hat eigentlich ihr Gewerbe ausgeweitet in ganz natürlicher Weise, also wie soll ich das sagen, sie hatte Kundschaft und sie brauchte dann Leute, die ihr helfen. Und sie musste diese Leute weiter beschäftigen, auch wenn sie selbst nicht arbeiten konnte. So sind viele Geschäfte groß geworden, viele Fabriken sind auf diese Weise entstanden. Krupp hat auch nicht als Riesenfirma angefangen, sondern hat sich eben hochgeschafft. Und insofern ist Henriette, naja, eine der vielen Figuren, die im 19. Jahrhundert eben aus diesem verschlafene Deutschland ein Industrieland war. Dieses Zusammenwirken dieser vielen hat eigentlich das erreicht, was Deutschland erreicht hat. Und um 1910 kam dann der große Wahnsinn, weil sie dachten, also sie würde alle Welt überflügeln und müssten das auch. Und das sei ihr natürliches Recht als Deutsche. Nicht umsonst hat Bismarck ja gesagt, der Deutsche fürchtet Gott und sonst nichts auf der Welt. Das war ja der Größenwahn in zwei Sätze zusammengefasst.
Aber du sagtest ja, natürlich kamen neue Kunden. Unwahrscheinlich hat man auch sehen können, dass sich der Wohlstand bei der Familie Lustig ja auch weiterentwickelt hat.
Genau, das war das eigentlich der bürgerliche Aufstieg, wie er überall vorkam. Und das Besondere war halt, dass es mit Wäscherei machte, dass man einen Beruf daraus machte, dass man Firmen darum gründete, um dieses Waschen, und dass dieses Waschen, die eben in Köpenick angesiedelt blieb oder sich ausbreitete, weil die natürlichen Umstände dafür vorhanden waren, eben dieses wunderbar weiche Wasser und diese großen Bleichwiesen.
Aber es ist ja trotzdem beachtlich, weil letztendlich aus ihrer Idee, wenn ich es mal so formulieren darf, haben sich ja viele andere neue Firmen gegründet, die sie kopiert haben, die auch Wäschereien, Lohnwäschereien eröffnet haben.
Ja, das ist mal wirklich erstaunlich, wie sich das ausgebreitet hat, sicher durch sie angeregt. Aber nach kurzer Zeit gab es in Köpenick 200 kleine und mittlere Wäschereien, und die haben sich dann in Genossenschaften zusammengeschlossen, eben um die üblichen Vorteile der Genossenschaften wie gemeinsamer Einkauf und gemeinsame Werbung und stärkere Marktmacht da zu nutzen. Aber immerhin um 1900 gab es in Köpenick 87 kleine und mittlere Wäschereien, und Köpenick war zur Waschküche von Berlin aufgestiegen, wie man sagte. Und das war berechtigt. Das hat sich eben auf diesen Ort konzentriert. Und hier hat man zum ersten Mal auch die industrielle Wäscherei dann gehabt in der Firma Spindler. Aber das ist ein zweites Kapitel. Aber man kann sagen, durch diese Art, wie diese Frau Lustig ihr Gewerbe betrieben hat und wie sie als Beispiel gewirkt hat für viele andere, ist eben dieser Aufschwung von Köpenick zustande gekommen.
Aber das war ja nicht nur der Aufstieg Köpenick, sondern es gab einen Aufschwung in ganz Berlin. Also Berlin zog Menschen an, Berlin wurde eine große Metropole. Die Industrie, die Chemieindustrie, die Elektroindustrie, Lokomotivindustrie, das war ja alles neu in der Zeit in Berlin. Von daher hatte sie ja auch genau die Leute, die Industriezweige als Kunden, und ja, konnte daraus wahrscheinlich auch sehr gut profitieren.
Sicherlich, das war es. Aber da sie sozusagen bei dem Prinzip blieb, Schuster bleibt bei deinem Leisten, gehörte sie zu diesen kleineren und mittleren Firmen, die es da in Köpenick gab. Und das Gegenbeispiel war die Firma Wilhelm Spindler, die auf der anderen Seite der Spree, das gehörte nicht mehr zu Köpenick, das war ein Gelände, freies Gelände, wollen wir es mal nennen, da siedelte sich eine Berliner Firma an, also da war die Gegenbewegung, da hat eine Firma Berlin verlassen, weil sie da billiges Grundstück hatte, billige Arbeitskräfte, gute Zugangsmöglichkeiten zu dem und Verkehrsmöglichkeiten, Verkehrsanbindung, sagt man heute. Das war eben diese Großwäscherei Spindler. Und die ist eigentlich, war um 1910 rum, 20, der größte Wäschereibetrieb in ganz Deutschland.
Sie beschäftigten weit über 1500 Arbeiterinnen und Arbeiter in übrigens 35 Filialen irgendwann in ganz Deutschland.
Ja, gut, die Filialen kommen noch dazu. Aber der Witz dieser Firma Spindler war, dass er einerseits die Technik ganz vorbildlich ausnutzten, die sich da anbot, also die Dampfmaschinen, die Dampfschiffe, die sie dann hatten, die hatten eine eigene Eisenbahnlinie dann sich gebaut und finanziert. Sie waren sehr vorbildlich mit ihren Arbeitern, weil sie, denen stellten sie Arbeitersiedlungen hin. Ich will nicht all diese großen Taten der Firma Spindler nun dramatisieren, aber es ist schon bemerkenswert, dass auf der einen Seite sozusagen des Flusses die Industrie, die Wäscherei als Industrie betrieben wurde und auf der anderen Seite handwerklich, manufakturmäßig. Also auch die kleinen Firmen in Köpenick und Umgebung setzten auf die Produkte der chemischen Industrie wie Soda, Stärke, Farbe und Bleichmittel, also all das, was eben aufkam und genutzt wurde. Und auf der anderen Seite der Spree eben dieser Riesenbetrieb Spindler, die nicht nur gewaschen haben, sondern auch die chemische Reinigung sehr vorangetrieben haben, diese Trockenreinigung, wie die das nannten. Das war jetzt die sozusagen die zweite Seite der Medaille. Insgesamt war Köpenick und Umgebung immer noch die Wäscherei von Berlin, aber unterteilt eben in kleine Manufakturen und die Großindustrie vertreten durch die Firma Spindler.
Lassen Sie ruhig noch mal zurück zu Henriette Lustig kommen. Wie ging es ihr eigentlich? Das ist ja eine harte Arbeit gewesen, besonders als Frau. Hat sie diesen Betrieb lange führen können?
Sie hat natürlich nicht mehr selbst gewaschen, sie hat geleitet. Und das ist ja schon wesentlich angenehmer. Also insofern hat sie, denke ich mal, sehr lange ihren Betrieb aufrechterhalten und geführt und gelenkt und geleitet. Sie ist 1888 im Alter von 80 Jahren gestorben, hatte ihre Firma ihrer Tochter übergeben und die hat sie später auch übergeben. Also das ist der normale bürgerliche Lauf gewesen. Die Firma hat sich also wacker gehalten und hatte immer ihre Kunden.
Wie sah eigentlich Henriette Lustig aus?
Es gibt nur ein einziges Foto von ihr und das ist angeblich an ihrer goldenen Hochzeit aufgenommen worden, aber aus irgendeinem Grunde scheint die Datierung verrutscht zu sein. Jedenfalls als alte Frau sah sie eben aus wie viele andere ältere Frauen. Auf diesem Foto ist sie sogar sehr grimmig, also man kann nicht, so kann sie nicht gewesen sein. Sie muss eben diesem Idee des Berliner Originals mehr oder minder entsprochen haben. Sie muss lustig gewesen sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den Kunden konnte sie umgehen. Sie konnte ihre Wäschereien, Wäschermädel, ihre Wäscherinnen, so heißen sie ja, Wäscherinnen bei der Stange halten. Also sie hatte alle Vor- und Nachteile einer normalen Kauffrau und so stelle ich sie mir vor, so wird sie auch gewesen sein. Allerdings hat man ein Denkmal ihr gesetzt. Das ist ja eine nette Idee, das hat die DDR gemacht und in sehr sozialistischer Weise ist sie da gestellt worden. Der Bildhauer war ein Mensch, der in der DDR eigentlich sehr geschätzt wurde, Herr Möppert, Karl Günther Möppert. Und der hat sie so ein bisschen als Mutter Courage am Waschtrog dargestellt, also sehr sozialistisch. Und es entsprach dem, was die Auftraggeber sich da gewünscht hatten. Gott, warum soll Mutter Lustig nicht ausgesehen haben wie Mutter Courage? Aber sie hat wenigstens ein Denkmal bekommen. Und das ist ja eben auch schon eine ganze Menge wert. Hier wollen wir mal den guten Willen zählen und nicht das Denkmal als solches.
Hat denn die Wäscherei Lustig die beiden Weltkriege überlebt?
Die Wäscherei Lustig, eben wie gesagt, am Alten Markt in Köpenick als Firmensitz, hat wirklich lange bestanden. Aber die DDR-Zeit hat sie nur erlebt. Aber im Laufe der Zeit ging sie eben wie viele, viele Privatfirmen ein, wurde aufgenommen in irgendeine große VEB so und so. Aber ja, so muss man sagen, sie ist eigentlich verschwunden.
Die Firma Spindler, die gab es ja weiterhin, auch in der DDR. Ich glaube, sie wurde damals noch übernommen.
Ja, die hieß Revatex, als volkseigener Betrieb Revatex. Das Ding war so groß, hatte so viel Hallen, so viel war so eingeführt, dass eben Revatex tatsächlich die schmutzige Wäsche von ganz Ostberlin gewaschen hat. Also die Krankenhäuser, Hotels und so weiter haben ihre Wäsche von dort bezogen bzw. dorthin geliefert, die schmutzige Schmutzwäsche. Ich selbst stamme, wie ich schon bei anderer Gelegenheit erzählt habe, ja, aus dem Hotelgewerbe. Und insofern bin ich also mit Schmutzwäsche und allem, was dazugehört, die Wäschekörbe und Wäschemangel, bin ich wirklich groß geworden. Ich habe noch diesen Geruch der damaligen Wäsche in der Nase, also die roch anders. Hotelwäsche riecht heute nicht mehr so, wie sie damals roch. Ich habe einen Wäschereibesitzer zum Hauptfigur eines Romans gemacht. Also kurz und gut, mit der Wäscherei bin ich eigentlich viel vertrauter, als ich hier ausbreite. Eigentlich könnte ich einen ganzen Podcast damit füllen, zu erzählen, wie ich selbst gemangelt habe und wann ich. Aber kurz und gut, es ist vielleicht, wir überlassen es Mutter Lustig. Aber das erklärt ein bisschen, warum ich ausgerechnet über Mutter Lustig mich ausbreite, obwohl es so wenig gibt. Nun, andererseits gibt es Stadtführer, die auch nichts wissen und das auch so ziehen müssen wie ich hier, weil eben es keine Dokumente gibt. Es ist eine Frau, die eben gelebt hat, die etwas bewirkt hat, die durch ihr Vorbild eben die ganze Wäscherei von Köpenick da angetrieben hat, aber selbst eben nicht viel hergegeben hat. Und aber die Tatsache, dass sie ihr Mann überhaupt nicht erwähnt wird, zeigt, dass sie eben doch dominierend gewesen sein muss.
Und genau deswegen ist sie auch eine Person in unserem Podcast, wo es um starke Berlinerinnen geht. Vielen Dank, Hans-Dieter Schreb, an die Erinnerungen und an die netten Anekdoten über diese besondere Frau Henriette Lustig.
Gerne.